Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu unserer Auslegungsreihe Durch die Bibel, in der es zurzeit um das Buch des Propheten Sacharja geht. Beim letzten Mal haben wir den Anfang von Kapitel 11 erreicht. Der Prophet Sacharja schaut in die Zukunft und er tadelt die treulosen Hirten seines Volkes Israel, die ihrer eigentlichen Aufgabe nicht gerecht werden. Im 11. Kapitel des Sacharja-Buches ist bereits in Vers 4 von Schlachtschafen die Rede gewesen, und ich habe in der letzten Sendung die Vermutung geäußert, dass damit ein Rest des Volkes Israel gemeint sein könnte. In Vers 4 wurde berichtet, so sprach der Herr, mein Gott, hüte die Schlachtschafe. Und nun heißt es in Vers 7, und ich hütete die Schlachtschafe für die Händler der Schafe und nahm mir zwei Stäbe, den einen nannte ich Huld, den anderen nannte ich Eintracht und hütete die Schafe. Der Vers beginnt mit den Worten, und ich hütete die Schlachtschafe. Wie genau das zu verstehen ist, darüber sind sich die Bibelausleger nicht ganz einig. War Sacharja wirklich auch ein Hirte? War das mit dem Hirten nur ein Gleichnis, das er erzählte? Oder hat er wirklich Schafe gehütet? Ich persönlich glaube, dass er dieses Gleichnis auch selbst veranschaulicht hat. Das haben einige Propheten getan, allen voran Hesekiel. Erinnern Sie sich zum Beispiel daran, wie er das Gericht über Jerusalem bildlich darstellte, indem er die Umrisse der Stadt in einen Ziegelstein ritzte? Sacharja sagt, er nahm sich zwei Stäbe. Den einen nannte er Huld. Das könnte man auch mit Gnade oder Freundlichkeit übersetzen. Üblicherweise verwendet ein Hirte seinen Stab, um die Lämmer bei der Herde zu halten. Wenn ein Lamm sich zu weit entfernt oder gar auf gefährliches Gelände zusteuert, dann holt der Hirte das Lamm mit dem Stab oder mit dem gebogenen Ende des Stabes wieder zurück. Den anderen Stab nannte Sacharja Eintracht. Man könnte auch sagen Verbindung oder Gemeinschaft. Jedenfalls weist das auf einen Bund hin. Und dieser Stab ist auch ganz anders als der erste. Er ist nicht dünn und hat kein gebogenes Ende wie der erste. Der zweite Stab ist dick, eher wie ein Baseballschläger. Mit diesem Stab kämpfte ein Hirte gegen wilde Tiere oder gegen Räuber, die ihm die Herde stehlen wollten. Sacharja spricht also wirklich von zwei Stäben, von Huld und Eintracht oder mit anderen Worten von der Gnade und dem Bund. Wenn wir an Jesus als den guten Hirten denken, dann passen diese Worte wunderbar. Gnade und Bund. Denn wir leben von seiner Gnade, von seiner Vergebung. Und wir dürfen leben durch den neuen Bund, weil er, der gute Hirte, für uns gestorben ist. In unserem Bibeltext sagt Sacharja am Ende von Vers 7 noch einmal deutlich, und ich hütete die Schafe. Ich denke also, dass er das wirklich tat, und zwar als Zeichenhandlung. Er wollte damit seiner Botschaft Nachdruck verleihen. Weiter geht es nun mit den Versen 8 und 9. Und ich vertilgte die drei Hirten in einem Monat, und ich mochte die Schafe nicht mehr, und sie wollten mich auch nicht mehr. Und ich sprach, ich will euch nicht hüten, was da stirbt, das sterbe, was verschmachtet, das verschmachte, und von den übrig gebliebenen fresse ein jeder des andern Fleisch. Das klingt schon fast geheimnisvoll. Ich vertilgte die drei Hirten in einem Monat. Das hebräische Wort für vertilgen kann auch vernichten oder verdrängen bedeuten. Wir wissen aber nicht, ob Sacharja hier wirklich andere Hirten meint. Es gibt noch andere Auslegungen für diese drei Hirten, die jedoch alle wenig überzeugend sind. Es ist gut möglich, dass Sacharja hier von falschen Propheten spricht. Vermutlich geht es Sacharja um die Opfer, die die Menschen damals für Gott darbrachten. Aus dem Buch Maleachi wissen wir, dass manche Leute damals sehr geizig waren. Sie wollten nicht einmal den Zehnten geben. Sie wollten auch nicht ihre besten Tiere opfern. Aber wenn eine Kuh alt und krank war, dann sagte man dem Knecht, er solle sie schnell in den Tempel bringen und schlachten, bevor sie stirbt. Und dann taten sie so, als hätten sie Gott ihre besten Tiere geopfert. Malachi konfrontiert die Menschen mit ihrem heuchlerischen und falschen Handeln. Gott nimmt solche Opfer natürlich nicht an. Hier bei Sacharja heißt es ganz lakonisch, was da stirbt, das sterbe. Für die Opfer würde das bedeuten, hört damit auf, ein kränkliches Tier noch schnell zu schlachten, bevor es ohnehin stirbt. Missbrauche es nicht als Opfertier, sondern werde wieder ehrlich vor deinem Gott und werde eindeutig in deinem Handeln. Und das könnte Sacharja auch mit gemeint haben. Doch es geht auch noch um etwas anderes. Am Anfang von Vers 9 heißt es, und ich sprach, ich will euch nicht hüten. Mit diesen Worten spricht Sacharja wohl auch für Gott. Gottes Geduld mit seinem Volk ist zu Ende. Damit kündigt er das kommende Gericht an. Und vorher kommt eine furchtbare Zeit der Anarchie. Es ist ein Kampf, jeder gegen jeden, und niemand schreitet ein. Hier in unserem Bibelvers heißt das, von den übrig gebliebenen fresse ein jeder des andern Fleisch. Wir kommen nun zu Vers 10. Und ich nahm meinen Stab Huld und zerbrach ihn, um meinen Bund aufzuheben, den ich mit allen Völkern geschlossen hatte. Wir erinnern uns, dass Huld auch Gnade heißen kann. Sacharja sagt, dass er den Stab in Stücke bricht. Damit macht er deutlich, dass Gott seine Gnade zurückzieht. Gott hatte sein Volk in das verheißene Land geführt. Er hatte ihnen versprochen, sie zu segnen und sie vor ihren Feinden zu schützen. Er zeigte ihnen seine Gnade, immer und immer wieder. In Kapitel 10, Vers 6 hatte Gott gesagt, und ich will das Haus Juda stärken und das Haus Josef erretten und will sie wieder einsetzen, denn ich erbarme mich ihrer. Das wollte Gott für das Volk Israel tun. Und zwar nicht deshalb, weil sie dessen würdig waren oder weil sie ihm gehorchten. Nein, sie waren ungehorsam. Aber Gott handelte an ihnen nach seiner Gnade. Doch es würde eine Zeit kommen, wenn seine Gnade erschöpft sein würde. Dann würde er nicht mehr gnädig an ihnen handeln. Er würde nicht mehr barmherzig sein. Sacharja zerbrach seinen Hirtenstab, wie es in Vers 10 unseres Bibeltextes heißt, und im Auftrag Gottes begründet er das mit den Worten, um meinen Bund aufzuheben, den ich mit allen Völkern geschlossen hatte. Was meint Gott, wenn er sagt, dass er seinen Bund aufheben wird? Hat er nicht immer wieder gesagt, dass er seinen Bund niemals brechen wird? Hier müssen wir unterscheiden zwischen einem bedingungslosen und einem bedingten Bund. Einen bedingungslosen Bund wird Gott natürlich niemals brechen. Wenn aber Bedingungen an den Bund geknüpft sind, dann hängt der Bund vom Handeln der Menschen ab. Hier in unserem Bibeltext geht es um einen bedingten Bund. Das ist ein Bund, den Gott an Bedingungen geknüpft hat. Gott versprach, Israel gegen seine Feinde zu schützen, wenn Israel gehorsam ist. Und als Israel ungehorsam war, zog Gott seinen Schutz vor den Feinden zurück. In dieser Weise und nur in dieser Weise brach Gott seinen Bund. Davon lesen wir auch im Neuen Testament. Jesu Verheißung, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, ist eine Verheißung mit Bedingungen. Dazu möchte ich Ihnen kurz von einer Begebenheit erzählen. Der amerikanische Theologe Harry Ironside saß bei einem Gemeindeabend neben einem jungen Pastor auf dem Podium. Eine junge Frau kam in den Saal und der Pastor erzählte Ironside, dass sie früher sehr aktiv in der Gemeinde gewesen sei. Aber sie hatte sich von der Gemeinde abgewandt. An diesem Abend sei sie zum ersten Mal seit langer Zeit wieder hier. Und dann predigte Dr. Ironside genau über diese Worte Jesu. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Die Frau war sehr aufgebracht, als sie nach der Veranstaltung auf den Redner zuging. Wie können Sie es wagen, diesen Leuten zu sagen, dass Jesus alles tun wird, worum wir ihn in seinem Namen bitten? Dr. Ironside antwortete, setzen Sie sich doch erst mal hin und erzählen Sie mir, was Ihnen daran nicht gefällt. Da erzählte sie, dass ihr Vater vor ein paar Monaten schwer krank gewesen sei. Während der Arzt oben in seinem Zimmer war, hatte sie sich im Wohnzimmer hingekniet und dieses Versprechen Jesu für sich in Anspruch genommen. Sie hatte in Jesu Namen um Heilung gebetet. Doch als der Arzt herunterkam, sagte er, dass ihr Vater tot sei. Deshalb war die Frau so aufgebracht und es platzte geradezu aus ihr heraus. Also erzählen Sie mir nicht, dass Gott seine Versprechen hält. Dr. Ironside fragte sie daraufhin, ob sie einmal den nächsten Vers im Johannesevangelium gelesen habe. Er lautet nämlich, »Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten.« Und dann fragte er sie, was wohl geschehen würde, wenn sie einen Scheck findet und ihn einfach einlöst. Sie antwortete, »Dann wäre ich ein Betrüger.« Er verwies sie auf den Vers, »Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten«, und fragte sie, »Haben Sie das getan?« Sie wurde rot und antwortete nicht. Und dann erklärte Ironside, dass das, was sie getan hatte, genauso war, als hätte sie einen fremden Scheck eingelöst. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir müssen erkennen, dass unser Gehorsam Gott gegenüber der Beweis dafür ist, dass wir ihn lieben. Nichts anderes. Und dieses Versprechen, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, gilt all denen, die ihn lieben. Zurück zu Sacharja. Sacharja zerbricht den Stab und macht damit deutlich, dass Gott ein bestimmtes Versprechen nicht einlöst. Ein Versprechen, das an eine Bedingung geknüpft war. Weiter mit Vers 11. Und er, gemeint ist der Bund Gottes, wurde aufgehoben am selben Tage. Und die Händler der Schafe, die auf mich achteten, erkannten daran, dass es des Herrn Wort war. Die Wendung »die Händler der Schafe« lässt sich auch als »die elenden Schafe« oder »die ärmsten der Schafe« übersetzen. Und dann beziehen sich diese Worte auf diejenigen, die Gott gehorsam sind und dem Wort Gottes glauben. Denn sie achteten auf die Worte des Propheten und konnten erkennen, ob er Gottes Wort sprach oder nicht. Das Wichtigste für uns Christen ist, dass wir dem Wort Gottes glauben. Wenn sie nicht glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann werden sie nicht im Glauben wachsen. Wir müssen an Gottes Wort glauben. Gott wird sie in diesem Glauben fest gründen und wachsen lassen, wenn sie regelmäßig in seinem Wort lesen. Vielleicht sind sie am Anfang skeptisch und haben Schwierigkeiten mit manchen Bibelstellen. Das war bei mir auch so. Aber jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr einfach glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist. Nein, ich weiß es ganz sicher. Das ist das Wort Gottes. Und deshalb halte ich auch keine apologetischen Predigten mehr, in denen ich meinen Glauben verteidige. Apologetik ist zwar auch wichtig, und ich danke Gott von ganzem Herzen für all die meist jungen Theologen, die sich der Apologetik widmen. In den ersten 2 oder 3 Jahren meines Dienstes habe ich auch immer wieder versucht darzulegen, dass die Bibel wahr ist. Aber jetzt denke ich, das ist eher Zeitverschwendung. Der amerikanische Prediger Bob Schuller war offensichtlich auch dieser Meinung und erzählte einmal Folgendes. Stellen Sie sich vor, Sie halten in Ihrem Garten einen Löwen, und zwar in einem Käfig. Sie würden doch gewiss keine Wache vor den Käfig stellen, um den Löwen vor den Hauskatzen aus der Nachbarschaft zu schützen. Wenn's hart auf hart kommt, brauchen Sie nur die Tür zu öffnen, und dann wird sich der Löwe schon verteidigen. Das ist ein wunderbares Bild für die Bibel, und daran habe ich mich in meinem Dienst gehalten. Ich versuche nur die Tür für das Wort Gottes zu öffnen, und dann wird sich der Löwe, also das Wort Gottes, schon selbst verteidigen. Ja, das Wort Gottes kann sich sozusagen selbst beweisen. Ich muss es nicht vor den Hauskatzen der Nachbarschaft beschützen. Also sage ich das Wort Gottes einfach so weiter, wie es in der Bibel steht. Sacharja sagt in unserem Bibelvers, dass die elenden Schafe glaubten, dass er das Wort Gottes sprach. Sie glaubten es durch die zeichenhafte Handlung mit den beiden Hirtenstäben. Ein paar Jahrhunderte nach Sacharja würde der Messias kommen und die Mehrheit des Volkes würde ihn ablehnen. Und auch davon spricht Sacharja, schon lange vorher. Jetzt lesen wir einen besonderen Vers zu diesem Thema. Vers 12. Und ich sprach zu ihnen, gefällt's euch, so gebt her meinen Lohn. Wenn nicht, so lasst's bleiben. Und sie wogen mir den Lohn dar, 30 Silberstücke. Lesen wir noch einmal den Schluss des Verses. Und sie wogen mir den Lohn dar, 30 Silberstücke. Was hat das zu bedeuten? Nun, die Händler bei Sacharja zahlten ihm nicht den vollen tariflichen Lohn. Sie drückten mit diesem Lohn keine Wertschätzung für seine Arbeit aus. Sie betrachteten seine Arbeit nur als Sklavenarbeit, als niedere Tätigkeit. Denn sie zahlten ihm nur das, wozu sie gesetzlich verpflichtet waren. Nach dem zweiten Buch Mose, Kapitel 21, sind 30 Silberstücke genau der Preis, der zu entrichten ist, wenn ein Sklave tödlich verunglückt. Wirklich kein hoher Preis für die Arbeit eines Hirten. Vielleicht war es gleichzeitig so etwas wie der gesetzliche Mindestlohn für einen Monat. Diese eigenartige Prophetie hat sich viel später ganz wörtlich erfüllt. Im Matthäus-Evangelium lesen wir, da ging einer von den 12 Jüngern mit Namen Judas Iskariot hin zu den Hohenpriestern und sprach, was wollt ihr mir geben? Ich will ihn, Jesus, euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Sacharja nennt genau denselben Preis. Ob Judas sich wohl schwer tat, einen Preis zu nennen? Aber Matthäus liefert uns noch einen anderen Bezug zum Alten Testament. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 27, lesen wir, da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, sie haben die 30 Silberlinge genommen, den Preis für den Verkauften, der geschätzt wurde bei den Israeliten, und sie haben das Geld für den Töpferacker gegeben, wie mir der Herr befohlen hat. Matthäus bezieht sich hier auf Jeremia 32, Vers 9 und zitiert natürlich auch Sacharja 11, die Verse 12 und 13. Kommen wir nun in unserem Bibeltext zu Vers 13. Und der Herr sprach zu mir, wirf's hin dem Schmelzer. Ei, eine treffliche Summe, deren ich wert geachtet bin von ihnen. Und ich nahm die 30 Silberstücke und warf sie ins Haus des Herrn, dem Schmelzer, hin. Martin Luther übersetzt hier sehr schön mit eine treffliche Summe. Man könnte auch sagen, ein herrschaftlicher Preis oder einfach ein hoher Preis. Die Ironie ist in jedem Fall spürbar. Eine treffliche Summe, deren ich wert geachtet bin von ihnen. 30 Silberstücke, so viel wie ein tödlich verunglückter Sklave, das muss man sich mal vorstellen. Mehr war ihnen Jesus nicht wert, nur 30 Silberstücke, wie ein Sklave, der tragisch ums Leben kommt. Und Jesus war ja auch ein Sklave. Er hatte sich zum Diener aller gemacht. Er ist für uns alle gestorben. Aber das war kein Unglück oder Unfall. Das war Gottes Plan, um uns zu retten. Und was tat Judas mit den 30 Silberstücken? Bei Sacharja heißt es, und ich nahm die 30 Silberstücke und warf sie ins Haus des Herrn, dem Schmelzer, hin. Die Ausleger sind sich hier nicht ganz einig, ob das bedeutet, dass er dem Schmelzer das Geld hinwarf oder dem Töpfer. Judas jedenfalls ging in den Tempel und warf das Geld dorthin. Und dann heißt es bei Matthäus, aber die Hohenpriester nahmen die Silberlinge und sprachen, es ist nicht recht, dass wir sie in den Gotteskasten legen, denn es ist Blutgeld. Sie beschlossen aber, den Töpferacker davon zu kaufen, zum Begräbnis für Fremde. Sacharja hatte bereits gesagt, und ich nahm die 30 Silberstücke und warf sie ins Haus des Herrn. Das war kein Zufall. Deshalb sage ich, das ist einer der interessantesten Verse der Bibel. Was kann man sich unter einem Töpferacker vorstellen? Vermutlich war es einfach ein Feld, das einem Töpfer gehörte. Wenn er Ton auf seiner Scheibe hatte, der sich nicht zu einem Gefäß formen ließ, oder wenn ein Stück misslang, dann warf er das weg, wahrscheinlich einfach aufs Feld. Das war sozusagen der Komposthaufen. Es war ein Ort, wo man Abfall hinwarf, so wie das Geld einfach hingeworfen wurde. Damit wurde auch Verachtung zum Ausdruck gebracht. Nicht nur von Judas später, sondern vor allem auch von Sacharja. Sacharja zeigte, dass er den Hirtenlohn nicht wollte. So wie Sachaja das Geld nicht mehr wollte, so lehnte das Volk seinen Gott ab. Da war etwas zerbrochen im Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk. Und das wollte Sachaja deutlich machen. Und es gibt noch einen anderen Vergleichspunkt. Bei Jeremia vergleicht Gott sich selbst mit einem Töpfer. Das ist im 18. Kapitel nachzulesen. Gott legt den Ton, die Menschheit, auf seine Töpferscheibe. Und er versucht daraus, nach seinen Vorstellungen, ein Gefäß zu formen. Aber der Ton muss sich seinen Händen auch anpassen. Der Ton, der nicht nachgibt, wird auf den Töpferacker geworfen. Er ist nutzlos. Auch diese Prophetie mehrerer Propheten hat sich wörtlich erfüllt. Jesus Christus wurde für 30 Silberstücke verkauft. Und die Hohenpriester nahmen das Geld. Aber sie hatten noch einen Rest Anstand im Leib und nutzten das Geld nicht für den Tempel. Stattdessen kauften sie einen Töpferacker davon, um Fremde zu begraben, die in Jerusalem starben. Vermutlich hatten sie schon lange nach einer Lösung für dieses Problem gesucht, und hier war die Gelegenheit. Liebe Hörer, Jesus hat schon lange auf dem Töpferacker gearbeitet, auf dem Komposthaufen, auf der Müllhalde. Er hat den Acker gekauft, aber er hat ihn nicht für 30 Silberstücke gekauft. Er hat den vollen Preis gezahlt, und das ist mehr als Silber und Gold. Er hat mit seinem kostbaren Blut gezahlt. Er zahlte diesen hohen Preis, um diese verkommene Welt zu kaufen, in der wir leben. Eine Welt voller zerbrochener Menschen. Wir sind zerbrochen in jeder Hinsicht, körperlich, geistig, moralisch und geistlich. Der große Töpfer, Jesus Christus, nimmt den weggeworfenen Ton, legt ihn auf seine ganz besondere Töpferscheibe und macht daraus wunderbare Gefäße. Wir sind der Ton, er ist der Töpfer. Und sogar in unserer Zeit, in der wieder so viele Menschen Gott ablehnen, arbeitet er auf dem Töpferacker. Mit dem nächsten Vers in unserem Bibeltext kommen wir wieder zu den vorher erwähnten Stäben. In Vers 14 heißt es, »Und ich zerbrach meinen andern Stab Eintracht, um die Bruderschaft zwischen Juda und Israel aufzuheben.« Mit dem Zerbrechen des zweiten Stabes verdeutlicht Sachaja Spannungen in den Beziehungen zwischen Israel und Juda, also innerhalb des Gottesvolkes. Sachaja hatte in den Kapiteln 9 und 10 vorhergesagt, dass die Trennung innerhalb des Volkes aufgehoben wird. Aber es wird auch eine Zeit geben, in der der Zwist innerhalb des Volkes wieder aufflammt. Das geschah unmittelbar nach Jesu Tod und noch vor dem Ausbruch des römisch-jüdischen Krieges. Diese Uneinigkeit im Volk Israel hat es den Römern vermutlich leichter gemacht, Jerusalem einzunehmen und Israel zu besiegen. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe durch die Bibel. Im Mittelpunkt diesmal aus dem Sachaja-Buch Kapitel 11, die Verse 7 bis 14. Beim nächsten Mal geht's an dieser Stelle weiter und ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.